Ja, herzlich willkommen zum Tech Talk und zwar zu der Rosenmontags-Edition heute mit dem Patrick. Hi Patrick.
Ich freue mich hier zu sein.
Absolut. Thema wird sein C-Sharp 6.0 Language Features.
Genau.
Schauen wir uns da ein paar Sachen an, die neu sind. Vielleicht nochmal so zur kleinen Introduction, sage ich mal an der Stelle. Roslyn ist Open Source. Wir sehen es hier ein bisschen im Hintergrund. Und im Rahmen dieser Open Source Initiative haben wir dort auch mit der Community die Features letztendlich diskutiert, die in den Sprachbereich C-Sharp 6 reinkommen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an.
Genau, unter GitHub findet man letzten Endes diese Language Discussion, Language Features in C-Sharp 6 und VB 14. Und da wird dann beschrieben, was denn existiert, was wir hinzugefügt haben, was wir für die Zukunft planen. Diese Diskussion geht munter weiter, also ist jeder herzlich eingeladen, bei der C-Sharp-Diskussion mitzumachen. Wir wollen heute mal uns die neuen Features angucken, hast du ja gesagt. Da vielleicht ganz wichtig, also es gibt keine super krassen Breaking Changes, irgendwelche ganz neuen Konzepte, sondern wir wollten in der Version Sachen kompakter machen, vereinfachen, aber jetzt nichts komplett Neues rausbringen.
Okay, ich würde sagen, dann bevor wir weiter reden, schauen wir uns einfach mal eine Idee direkt mal an, oder?
Genau.
Wichtig ist, dass das jetzt aktuell im Visual Studio CTP, 2015 CTP, sonst kann man es nicht nutzen an der Stelle.
Richtig, da hast du vollkommen recht. Genau, das ist das, was du benötigst, damit du loslegen kannst, C-Sharp letzten Endes zu entwickeln.
Okay, das erste Feature, über das wir eigentlich sprechen wollen, ist Using Statics, würde ich sagen, an der Stelle.
Okay.
Schauen wir mal, was ist da neu?
Oder
was hilft mir?
Also, du hattest ja bisher die Möglichkeit, Namespaces zu definieren. Das Ganze gibt es immer noch und da gibt es jetzt ein weiteres Feature. Nämlich, es gibt ja sowas wie System.console. Und System.console, gerade in so einer Konsolenapplikation verwenden wir das relativ häufig. Und was wir jetzt machen können, ist System.console einzutragen und dann hat die IDE diese wunderschöne Glühbirne, die sagt, ich kann das vereinfachen. Wo möchtest du das Ganze vereinfacht haben? Du kriegst dann auch diese Preview. Auch das ist eben genau diese ganze Roslyn-Funktionalität, dass eben die IDE ein besseres Sprachgefühl bekommt für C-Sharp und wir auch dieses Highlighting hier in die Fenster reinbringen können und in die Dialoge. Und wir können das Ganze jetzt vereinfachen. Ich habe das jetzt nur für diese Zeile gemacht. Ich kann das aber auch für das gesamte Dokument machen oder für das ganze Projekt. Ich mache das jetzt mal für das gesamte Dokument. Jetzt zeigt er mir, wo überall diese Änderungen sein werden. Also auch so ein neuer Dialog, der mitgekommen ist. Kann das Ganze anwenden und damit ist das Ganze kompakter.
Okay. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, auch von der Lesbarkeit im Code. Das ist Using Static. Wie ist es denn da Stelle mit Subsets zum Beispiel?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also wir haben zum einen hier oben beispielsweise Using Link und also die Language Integrated Query. Was wir hier machen können, ist jetzt aber zum Beispiel einen Spezialfall nur zu laden, nämlich Using System.link und dann jetzt hier auf das Enumerables zu gehen. Wir sehen hier, wir kommen auch hier natürlich in IntelliSense. Und was das Ganze sonst im Code verändert hat, erstmal prinzipiell gar nichts. Denn was wir hier verwenden, ist tatsächlich ein Enumerable. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist aber, dass wir hier tatsächlich jetzt sowas hier haben wie Range, das eben in diesem Enumerable mit dabei ist.
Okay.
Das heißt, der Scope von dem kompletten Link Enumerable ist geladen. Deswegen funktionieren hier auch so Sachen wie from p in point select p.toJSON. Das würde funktionieren. Aber wir haben eben nur Enumerable geladen und nicht den kompletten Link Namespace.
Okay.
Also einfach ein Subset.
Also man kann auch Subsets entsprechend laden.
Genau, das ist eben auch neu an der ganzen Kiste.
Okay, gut. Dann gehen wir noch auf ein anderes Feature. Auto-Property Initializers. Was hat es damit auf sich?
Also was du ja sicherlich kennst, ist, dass wir Klassen haben, wie wir hier sehen, zum Beispiel die Point-Klasse. Und was wir da bisher hatten, ist letzten Endes zum Beispiel sowas wie Property int y get return y. Das heißt, wir haben hier keinen Set. Denn eine Auto-Property, wenn wir die mal eben schnell anlegen würden, dann würde die wie folgt aussehen. Wir hätten hier von mir aus ein String, Name und hätten dann ein Get und ein Set. So, was jetzt neu ist, ist quasi die Auto-Property Initializers. Das ist der erste wesentliche Punkt. Das heißt, ich kann hier sowas machen wie zum Beispiel String oder eben Patrick und kann das entsprechend eben direkt damit initialisieren.
Bisschen leger ausgedrückt, alles in alle Zeile knatschen.
Ja.
Einfach kompakter machen.
Oder? Genau. Ja. Das Feature ist natürlich dann interessant, wenn du zum Beispiel Methoden initialisieren möchtest bei einem Unit-Test oder wenn du eben schnell in einer Zeile was einen Basiskonstruktor haben möchtest, das vielleicht aber auch nochmal überlagern möchtest. Okay. Natürlich kann ich jetzt hier auch meine X- und Y-Werte entsprechend setzen und damit wird der ganze Overhead, den ich hier habe, nämlich gerade mit diesen mit diesem letztendlich Backing-Field, das wir hier haben, ein bisschen geringer.
Okay, ja, macht Sinn.
Das heißt, ein wichtiger Punkt ist allerdings, und das sehen wir jetzt hier auch, das ist nämlich diese Getter-Only-Properties. Weil was wir hier haben, ist Getter-Only. Was du machen konntest bisher, war, dass du gesagt hast, Private-Set. Mhm. Dann war das quasi nicht sichtbar, aber es war ja trotzdem immer noch da. Mhm. Was eben auch neu ist in C-Sharp 6, was da kommen wird, sind die Getter-Only-Properties. Das heißt, okay, was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel wieder ein String-Name und wir können das Set komplett wegwerfen.
Okay.
Jetzt gehen natürlich auch hier, und das ist der springende Punkt, der Initializer. Aber, und deswegen habe ich das jetzt hier an dem Code nicht verändert, das wäre jetzt genau das gleiche wie hier. Wir hätten hier einen Private Read Only String und dann den Namen. Der Punkt ist aber der, dass der entsprechend jetzt hier durchgegeben wird und nicht über den Setter gemacht wird. Das heißt, das Feld wird initialisiert, aber Set wird nicht aufgerufen.
Okay, gut.
Ist dann wichtig, wenn du zum Beispiel im MVVM-Kontext unterwegs bist.
Okay, gut. Okay, also da hatten wir jetzt im Prinzip die Auto-Property-Initializer und den Getter entsprechend. Nächstes Feature, String-Literals.
Genau, String-Literals. Mit String-Literals ist gemeint, klassisches Beispiel hier, String.Format. Das heißt, du hast irgendeinen String und dann hattest du hier diese Wildcards gesetzt, nämlich 0 und 1 und du musstest dann auch hier hinten das Ganze aufzählen. Das ist okay, das ist cool, kann man machen, aber richtig schön ist es ja nun nicht. Ne? Also du musst immer die richtige Aufzählung haben. Es ist so ein bisschen fehleranfällig.
Okay.
Deswegen war eines der Features, das sich die Community ganz besonders stark gewünscht hat, das Dollarzeichen. Denn mit dem Dollarzeichen, du siehst sofort, das Highlighting ändert sich hier. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist hier ein X einzutragen, hier ein Y einzutragen. Und das Schöne daran ist, dass an der Stelle nicht nur Variablen oder Werte stehen könnten, sondern auch Conditions, also Abfragen zum Beispiel.
Okay. Wird wie immer auch wieder ein Feature, was es kompakter macht.
Mhm, genau.
Okay. Expression Buddies, wollen wir dazu schon übergehen oder hast du noch was?
Ja, können wir direkt machen.
Ist wie auch noch ein neues Feature, ne?
Genau, ist ebenfalls ein neues Feature. Lass uns mal diese Methode angucken, weil was wir hier gemacht haben, ist letzten Endes einen String zusammen zu komprimieren und da etwas auszugeben. Jetzt ist es natürlich so, dass hier eigentlich nur eine Zeile steht, nämlich return diesen String. Und schöner wäre es eigentlich, wenn wir das Ganze einfach kopieren könnten und sagen könnten, hey, komm, lass doch mal diesen ganzen Schmarrn hier weg und lass uns das Ganze einfach zurückgeben.
Okay.
Das ist die Idee dahinter. Den Fall kennt man schon von den Lambda-Operations. Ja. Es soll auch so, das sind die richtigen Nerven, die getriggert werden. Mhm. Ja, aber es sind keine Lambdas in dem Sinne, sondern es sind einfach nur, man nennt es Expression Buddies, so heißt es Features. Wir haben über Expression Buddy Foundation nachgedacht, Live Edition, aber
Live Edition, ja, okay.
Tatsächlich ist es einfach so, dass wir einfach nur das vereinfachen wollten ein bisschen. Das Ganze geht aber...
Das wird den einen oder anderen wird das ja gleich an die Lambda-Expressions erinnern, ne?
Genau.
Das heißt, dann sind wir ja schon sozusagen in der Syntax drin.
Wir sind an der richtigen Syntax, genau. Was wir hier haben, ist jetzt eine Property, die ebenfalls was zurückgibt, nämlich hier einen automatisch berechneten Wert. Dann spricht man von einer sogenannten Auto-Calculated Property. Mhm. Was wir hier machen können, ist genau das ganze Ding ebenfalls kopieren.
Und da reinhängen.
Semikolon... Und dann werfen wir das ganze Ding mal weg.
Cool. Da verändert sich der Code ja schon massiv, ne? Also auch von der Lesbarkeit.
Ja, ja, absolut. Er wird schon kompakter.
Gut.
Genau.
Dann hätten wir noch ein paar andere Sachen mit auf der Liste, die du zeigen wolltest. Nur Null Conditional Operators?
Genau, Null Conditional Operators. Wenn wir hier mal auf diese PointFromJSON-Methode schauen, was die tut, ist letzten Endes jeden Wert in diesem J-Object zu überprüfen und zu schauen, bist du null oder kann ich dich verwenden? Bist du null oder kann ich dich verwenden? Wir sehen das hier ganz schön. Das erste Mal machen wir den ersten Check. Ja. Dann kommt der nächste Check. Dann kommt der nächste Check. Und wir haben uns gedacht, okay, das muss irgendwie einfacher gehen. Und die Idee ist letzten Endes mit dem Fragezeichen-Operator hier zu arbeiten. Das heißt, wir fragen nach JSON Fragezeichen. Und ich habe mir, als ich das bei der Community vorgestellt habe, immer den Mund fusselig geredet. Aber worum es hier wirklich geht ist, bist du null, gibst du mir null. Bist du ein Typ, gibst du mir den Typ.
Okay, ja.
Das ist die Idee dahinter.
Okay.
Und das Ganze funktioniert natürlich insbesondere hier, wo wir eine Überprüfung durchführen. Entweder das Ding ist jetzt null oder es ist dann eben der Typ, den wir hier zuweisen wollen. Das heißt, wir können diese ganzen Dinger hier rausschmeißen. Also ich kann diese Zeile hier rausschmeißen.
Richtig.
Und ich kann diese Zeilen hier oben rausschmeißen. Wieder wird dein Code kompakter.
Ja.
Hab gesagt, es geht darum, Sachen zu vereinfachen.
Kleine Sachen.
Kompakt. Kleinere Sachen.
Wir müssen uns halt wieder ein Sonderzeichen merken, richtig?
Ja, es werden mehr Sonderzeichen, genau. Da hast du recht.
Absolut.
Genau, also das ist noch so eine Neuerung, eben diese Null Conditional Operators. Die Dinge sind insbesondere interessant, wenn du relativ viel ebenfalls im MVVM-Modell unterwegs bist. Weil denk mal an so eine On-Property-Change-Methode, ja, wo du immer prüfen musst, hast sie sich verändert, hat sie sich nicht verändert. Und das Ding kann eben Null zurückgeben oder diese Dinge.
Ja. Habt ihr eigentlich auch geguckt, so ein bisschen, wie die gebotet werden, die Features, die Sprachfeatures? Also wie viele Leute sich wirklich da sagen, hey, das ist was ich gerne haben möchte, oder nicht?
Ja, haben wir. Ja, okay. Wir haben auch tatsächlich eine ziemlich lange Diskussion geführt über den Primary Constructor.
Okay.
Und die Community hat gesagt, schmeiß das Ding weg. Und das haben wir dann auch getan.
Okay, gut. Da wird es bestimmt den einen oder anderen an der anderen Ende der Leitung sagen, den hätte ich aber gerne gehabt.
Wahrscheinlich. Das, genau. Das hast du ja immer. Das
okay, wir haben noch drei Sachen, die wir ganz gerne noch mal zeigen wollten, oder? Ich habe noch den Index Initializer für dich.
Den Index Initializer, okay.
Was ist es? Wie geht's?
Also, du kennst doch sicherlich...
Der Name sagt schon.
Ja, immer. Sagt eigentlich schon, was es ist. Wir kennen alles das Problem, dass wir gerne ein neues Objekt initialisieren wollen möchten. Zum Beispiel bei ToJSON machen wir das, also den anderen Weg, als wir es gerade eben gemacht haben. Und das ist ein JObject, das heißt, da ist ein Array hinterlegt mit einem X- und einem Y-Wert und da weise ich X und Y zu. Und wenn das Ganze ein ganz normales Member wäre, dann hättest du sowas hier machen können. Du hättest machen können... x ist gleich x und y ist gleich y. Das wäre quasi mehr oder weniger der Object Initializer.
Okay.
Der Haken an der Kiste ist, das ist ja ein indexbasierter Object Initializer. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen was machen, aber nicht sonderlich viel, weil alles, was wir brauchen, ist letzten Endes das Result, auf das das Ganze ja schon zugreift. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist, wenn es einen Indexer gibt, wie hier zum Beispiel, x und y by result, dann können wir das jetzt eben auch verwenden.
Okay, das bringst du mit rein.
Genau.
Und damit sparen wir uns jetzt die beiden Results.
Ja, wir sparen uns das hier. Jetzt kannst du natürlich sagen, aber warte mal, das Ganze ist doch jetzt eigentlich, das kann man doch noch kompakter machen, weil wir wissen ja von oben, wir haben diese Expression Bodies, das heißt, wir könnten auch sowas hier machen natürlich, da new J object. Dann entsprechend natürlich unsere geschweiften Klammern an der Stelle und dann einfach hier unseren Object Initializer hier verwenden. Steuerung C, Steuerung V.
Und jetzt alles weghauen.
Und jetzt alles weghauen hier unten und dann sind wir nämlich richtig, richtig kompakt.
Dann sind wir sehr kompakt.
Das, ja.
Absolut. Es geht nur um kompakter werden, ne?
Ja. Weniger Code.
Ja, ein bisschen Gehirn-Yoga am Anfang, glaube ich, in den ersten Iterationen ist notwendig, wenn man es dann liest. Aber ich glaube, da kann man sich schnell dran gewöhnen.
Ich glaube, ja.
Oder?
Ja.
Okay, gut.
Genau.
Dann haben wir noch zwei.
Genau.
Den Name-Off-Operator.
Mhm. Der Name-Off-Operator ist ein super spannendes Thema und zwar aus folgendem Grund. Nehmen wir mal an, wir machen Refactoring, weil wir beschlossen haben, du und ich, wir machen Pair-Programming und du sagst, PES, sag mal, Alter, PES, seriously, kannst du das mal umbenennen? Sag ich, na klar kann ich PES umbenennen. Refactoring, eines der wenigen, das wir haben in Visual Studio und ich sage jetzt hier einfach File.
Ja.
Super, kann das Ganze auch anwenden. Einziger Haken ist, wir sehen hier schon, die Argument Null Exception gibt nur PES zurück.
Richtig.
Ja. Was ebenfalls doof ist. Deswegen, ich mache es jetzt trotzdem einfach mal, apply, wäre es nicht cool, wenn wir das loswerden könnten? Und die Antwort ist ja. Das ist jetzt in diesem Szenario vielleicht nicht ganz so spannend, weil letzten Endes würde hier nur in der Exception ein falsches Wort stehen.
Ja, aber es hat im Prinzip Vorteile beim Refactoring.
Es hat extreme Vorteile beim Refactoring, speziell wenn du an die ganzen MVC und MVVM-Modelle denkst.
Absolut.
Und wenn ich da jetzt nochmal F2 mache und jetzt das Ganze wieder in Pass umbenenne, dann siehst du, dann dass das Ganze auch wieder passt.
Absolut. Genau. Das ist gut, das gefällt mir. Das sind so diese kleinen Sachen, die dann einfach letztendlich die Arbeit mit dem Code doch dann beim Umbauen von Code erheblich vereinfachen.
Mhm.
Dann das letzte Thema ist Async and Await. Und da die Sachen, die es sonst nicht gibt, Catcher und Finally.
Genau, bisher gab es Async and Await, also sprich das Wort Keyword Await konntest du nicht in Catcher und Finally verwenden.
Ja.
Das war so ein bisschen das Problem. Jetzt kann man das Ganze und was ich da jetzt einfach tun werde, ist await.repository.log, also dass wir irgendwas in ein Log-File reinschreiben, mhm. Log-Async und was wollen wir reinwerfen? Und hier zum Beispiel könnten wir darauf warten, dass das Repository dann tatsächlich auch sich disposed hat, also quasi verschwindet. Lass mich kurz gucken, close async. Genau, das wäre eben jetzt der Umgang, das heißt, okay. Das funktioniert jetzt eben auch.
Okay.
Ja.
Das ist perfekt. Gut, jetzt haben wir eine Reihe gesehen. Ich glaube, es gab noch ein paar mehr Sachen, aber das sind jetzt erstmal so die Themen, die, denke ich mal, ganz interessant sind.
Genau, die absoluten Highlights.
Die Highlights sozusagen.
Ja.
Es lohnt sich auf jeden Fall, den CTP zu installieren. Eine Sache, die wir natürlich noch mal kurz uns anschauen wollen, ist, dadurch, dass ich Dinge kompakter mache, ja, wenn es dann ins Debugging geht, habe ich ja im Prinzip eine Verschachtelung von Funktionalität. Wie sieht es denn genau aus? Und lass uns das doch mal an dem Beispiel von dem Expression Body uns mal anschauen, oder?
Lass uns mal gucken, genau. Wir haben hier oben diese ToString-Methode. Und wenn ich jetzt einfach mal F5 drücken würde und auf unsere Konsolenapplikation gucke.
Baut gerade noch und dann mal mit F11 reinsteppen einfach.
Genau, mit F11.
Was passiert da?
Ja? Und dann sind wir es ja gewohnt, dass wir, genau, wir landen jetzt hier, dass wir jetzt im Prinzip Step into this method machen können. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil wir diesen ganzen Ausdruck, den wir vorher gesetzt hatten, also sprich String.format, bla 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 bla, temporären String angelegt, dann das Ganze zurückgegeben, gibt es ja jetzt nicht mehr, sondern wir machen jetzt diese eine Expression. Wenn ich jetzt F11 drücke, sagt mir Visual Studio schon, hättest wohl gern. Ne?
Genau.
Das heißt, es gibt hier jetzt leider kein super tolles Feature, das aufpoppt und sagt, und das wäre dein Ergebnis gewesen, sondern er hilft uns hier nicht wirklich weiter. Er sagt einfach nur, aber was du machen kannst, ist eine Einstellung zu tätigen.
Das heißt, er sagt im Prinzip jetzt, wenn du das ein bisschen anders haben willst, das Verhalten, bitte ändere eine Einstellung in Visual Studio.
Genau.
Gehen wir mal in Visual Studio, in die Debugger-Settings.
Lass uns das eben schnell machen. Und zwar, Control-Q, mein Freund, die Schalt- und Nervenzentrale von Visual Studio, wir gehen hinein. Da gibt es Debugging-Settings, Edit und Continue, sei recht. Wir gehen aber auf die General-Settings und was wir hier finden, ist so ein kleines Feld, das heißt Step-Over.
Properties and Operations.
Genau.
Genau.
Wenn wir das rausnehmen.
Genau. Und dann nochmal unseren Debug anstarten. Mit F11 reinsteppen.
Dann werden wir feststellen, dass wir jetzt den Wert von x holen, denn das ist genau das, was String.format macht. Es holt sich den Wert von x. Okay. Dann werden wir gleich sehen, okay, als nächstes ist y fällig. Das heißt, er springt auch in y rein, holt sich den Wert von y, führt die String-Format-Operation durch und würde das Ganze dann zurückgeben an den Aufrufer, nämlich den String-Builder hier, der diesen String hinzufügt zu unserem String.
Super. So, das ist, glaube ich, alles, was man erstmal wissen muss, um vielleicht das ein oder andere Konzept bei sich im Code dann einfach umzusetzen, anzuwenden. Patrick, danke für deine Zeit. Super. Und das ist unser Rosenmontags-Spezial. Und an alle Narren hier herzliche Grüße auch.
Genau, wem das Ganze jetzt zu schnell ging, man kann das Ganze nochmal nachlesen in einer Blogpost-Serie. Da sind alle Features mit dabei, auch die, für die wir jetzt leider keine Zeit hatten. Ja. Und es gibt noch einen passenden MVA-Kurs, der auch erklärt und ein bisschen diskutiert, wie ich das Ganze jetzt einsetzen kann im Team und lernen kann.
Alles klar. Danke. Tschüss. Okay.